Jungs, wie geht's euch eigentlich?
Ach, hör auf, keine Zeit, kinderkrank, was soll man machen?
Ja, Arbeit ohne Ende, immer ganz, ganz viel.
Also zockt ihr nichts?
Doch, drauf. Ganz viel sogar.
Übertrieben.
Dann würde ich sagen, erstmal auf ein Bier, oder? Familie und Krankheit, das alles beschäftigt uns den Tag über. Jetzt erstmal auf ein Bier oder für mich eher auf einen Tee. Ich bin auch gesund, ein bisschen angeschlagen. Jungs, wie geht's euch? Was zockt ihr gerade? Was gibt's Neues? Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen.
So wie Arthur immer sagt, gar keine andere Wahl. Kaputt, müde, zerstört, krank, sowohl selbst als auch die Kinder. Nicht meine, aber eure.
Meine Oma sagt immer, wenn ich sie frage, wie geht's dir, dann sagt sie immer, muss gehen.
Muss
Was sollen wir machen?
Ja, ist so. Nichtsdestotrotz zocken wir natürlich auch und das eigentlich nicht zu knapp.
Ja, das ist so, tagsüber arbeitstätig und Familienvater und dann nachts geht's los, wie Batman quasi, geht's ans Zocken.
Ich wollte es gerade sagen, am Tag der arbeitende Familienvater, in der Nacht der zockende Junkie.
Ich habe tatsächlich letzte Woche ja Urlaub gehabt und dementsprechend ein bisschen gestreamt und ich habe auch Gameplay-Videos aufgenommen. Und ich habe auch privat einfach so ein bisschen gedaddelt. Ich habe echt viel gezockt. Ich habe viele Spiele von meinem Pile of Shame durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe.
Ich finde es auch super. Seit wir den Podcast machen, habe ich das Gefühl, habe ich überhaupt erst quasi
Zocken angefangen.
Die Rechtfertigung, nee, aber die Rechtfertigung zu zocken so ungefähr, auch für mich selbst. Gar nicht mal so von wegen, ich muss zocken für den Podcast, sondern so, ja, ich habe auch Bock, mir Dinge anzugucken und ich habe auch in der letzten Zeit mehr gezockt als gefühlt die Monate davor. Also ganz, ganz viel, auch wegen Stream und so weiter und so fort. Schon ziemlich geil.
Ja, das ist so ein bisschen Mind-Opening, ne? Man hält Ausschau, man versucht auch neue Dinge aus, andere Genres vielleicht und alles, ne? Das betrifft ja auch durch den Podcast hören wir ja auch dementsprechend von anderen Spielen, anderen Genres, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich habe auch schon des Öfteren überlegt und auch durchgezogen, dass ich andere Spiele mal angefangen habe, die ich komplett außer Acht gelassen habe. Schon ein gutes Ding.
Mhm. Ja, ich benutze es tatsächlich ab und zu mal als Ausrede zum Zocken, wenn ich sage, hey, das ist ein Podcast oder ich muss das im Podcast ansprechen. Findet meine Frau nicht immer so witzig, aber manchmal versteht sie es und manchmal reicht es aus.
Sie dürfte die Folge jetzt nicht hören, Enrico. Hast du nicht so smart eingefädelt?
Tut sie in der Regel auch nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Ja. Ich muss tatsächlich schon mit dem ersten Thema starten und zwar kursieren gerade Gerüchte herum, die absolut negativ sind und die besagen, dass Final Fantasy IX Remake potenziell eingestampft ist. Ja. Oh, ich hoffe, das ist nicht so. Ich hoffe, das ist Fake News, so wie Donald Trump sagen würde, dieses Fake News. Aber was haltet ihr davon?
Ja. Mega uncool, wenn es so ist. Es ist doof, weil wir warten ja eigentlich schon ewig seit, ich weiß nicht, wann war das, irgend so ein Nvidia Leak, whatever, vor gefühlt 10 Jahren, wo dann ganz viele Spiele drauf waren, unter anderem eben auch Final Fantasy IX Remake. Viele Sachen oder viele Spiele auf der Liste sind mittlerweile auch rausgekommen. Also hat wohl diese Liste oder dieser Leak einen gewissen Wahrheitsgrad. Und es ist ja auch irgendwie so eine unbestätigte Wahrheit, dass da irgendwie ein Remake kommt oder nicht und keine Ahnung. Und man hört sehr, sehr wenig, aber ja, jetzt hört man eben eingestellt und das ist halt uncool. Ich möchte es wirklich, wirklich gerne spielen.
Ja, wir haben ja, wie ihr schon gesagt habt, ewig drüber spekuliert und es ist irgendwie traurig, weil man nie die Antwort bekommen wird, hey, war es wirklich in der Mache? Wie weit waren die da? Und ja, die Hoffnung zerbricht halt einfach ein bisschen, ne? Ist traurig.
Leider, leider.
Aber wo hast du das denn gehört?
Bei Google, irgendwie eine Nachricht oder so, beziehungsweise ich habe irgendwas gegoogelt und dann News, dementsprechend stand das da, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wer das geleakt hat, beziehungsweise woher die Gerüchte kommen oder sowas. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist tatsächlich.
Ich habe auch nur einen Reddit-Post gelesen, habe da aber auch nicht weiter nachgeforscht, wer, wie, wo, was und ob das alles irgendwie einen Wahrheitsgrad hat. Wie gesagt, es ist ja nichts offiziell, dementsprechend kann das natürlich auch Bullshit sein. Ja, wir lassen uns einfach überraschen.
Ja, ich frage mich aber, eher, ob es schon Infos zu Final Fantasy VII Remake 3 gibt. Gibt es da jetzt ein Release-Datum oder sowas? Habt ihr was mitbekommen?
Nee. Es gibt ja gar nichts. Die Hoffnung ist ja Game Awards, ne?
Das wäre fresh. Game Awards ist auch eine schöne Überleitung. Ich habe ja in der letzten Woche viel gestreamt und viel ausprobiert. Ich bin ja so ein kleiner kreativer Mensch, der seine 5-Minuten-Hobbys hat und alles mal ausprobieren möchte, um zu gucken, was läuft gut, was läuft schlecht. Und da haben wir ja auf die Golden Joystick Awards zusammen reagiert. Und wenn ihr nicht im Stream dabei wart, habt ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil wir das VOD nicht hochgeladen haben, aus diversen Gründen. Es gibt eine große Kontroverse, was das Game of the Year angeht. Es gibt nämlich zwei Kategorien, zum einen PC Game of the Year und dann Konsolen Game of the Year. Und in keiner von beiden Sparten ist Clair Obscur dabei. Mhm. Wisst ihr, was ich jetzt aber mitbekommen habe, und das war mir selbst gar nicht so bekannt, die haben noch im Nachgang, das läuft jetzt aktuell vom 3.11. bis ich meine 7. oder 8.11. ein weiteres Voting laufen. Das nennt sich Ultimate Game of the Year, also ist auch von den Golden Joystick Awards, wo es nur um das Beste der besten Spiele geht, so wie ja, Game of the Year eigentlich. Okay. Und da ist Clair Obscur dabei, aber bei PC oder Konsole nicht. Ich weiß nicht, auf dem Handy oder wo haben die das?
Ich muss ja zugeben, ich habe die Golden Joysticks noch nie verfolgt. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß nicht, wie deren System da abläuft. Aber es klingt irgendwie weird. Jetzt gibt es ein Ultimate Golden Joysticks Game of the Year. Was ist das? Battle Pass oder wie?
Keine Ahnung. Also vom Prinzip her ist es so, dass im Vergleich zu den Game Awards die Golden Joystick Awards eher Spieler Awards sind. Es gibt keine Jury, die da irgendwelche Stimmen abgeben kann oder ähnliches. Es gibt ja wohl ein Komitee, das die Spiele sammelt. Man kann sich dort bewerben als Publisher und sagen, hey, ich möchte, dass mein Spiel dort ist. Dann wird abgestimmt, ja oder nein und in welchen Kategorien. Und die User, die Spieler, die können dann abstimmen. Bei den Game Awards ist es so, dass es 2 oder 3 geteilt ist. Es gibt die Presse, es gibt die Spieler und ich weiß nicht, ob es noch Produzenten gibt, die noch irgendwie Stimmen haben oder welche aus der Branche.
Also es gibt ja eine Jury aus ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, die in der Branche unterwegs sind, seien es Entwickler, bekannte Journalisten oder auch, ja, ich glaube auch Streamer und bla, aber größtenteils halt wirklich Leute, die in der Branche unterwegs sind und auch Plan haben, ganz doof gesagt. Und die wählen quasi erstmal ja aus, welche Spiele kommen denn in gewisse Kategorien. Und dann gibt es ja aber auch die grundsätzliche Kategorie irgendwie Player Vote oder so. Mhm. Da wird ja komplett nur abgestimmt von der Community. Bei den anderen ist es so, dass die tatsächlich alle dann abstimmen, die in dieser Jury sitzen. Und das sind viele. Du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie bei den Oscars. Da gibt es ja auch dieses Komitee. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Aber ihr werdet es bestimmt wissen. Und ganz ähnlich ist es dort auch.
Ja, und das ist halt der Knackpunkt zu den Game Awards, wo gesagt wird, hey, das ist von den Gamern, da hat niemand anderes seine Finger mit dem Spiel, ihr könnt selber wählen. Das sind noch mit die ältesten Game Awards, die es gibt aktuell, das sind die 43. Jahr jetzt, glaube ich, in Folge. Und das Problem dahinter ist einfach, ja, wir können abstimmen, welches Spiel gewinnt, wir können aber nicht abstimmen, welches Spiel dort reinkommt. Und das ist gekauft. Das ist meiner Meinung nach gekauft, das ist eine Marketingmaßnahme. Nintendo ist da teilweise mit Mario Kart bei Game of the Year dabei und so weiter, das extrem schlecht angekommen ist. Sonic Racing ist mit dabei, verstehe ich gar nicht. Ja, wie funktioniert das? Die Leute kaufen sich da rein, weil die eine Plattform haben möchten, um Werbung zu machen. Und wenn dann am Jahresende die ganzen Aktionäre da nicht sehen, dass deren Spiel irgendwo genannt worden ist, hauen die natürlich auch auf die Finger und sagen, hey, wie kann es sein, dass wir da Geld reinbuttern? Kapital geben und unsere Spiele tauchen nirgendwo auf. Das ist halt so ein Ding, was dahinter steht. Und deswegen kann ich nur sagen, unsere Game Awards, die Felix Game Awards, sind ehrlich. Ja?
Die sind
und
nicht gekauft.
Könnt ihr abstimmen?
Noch
nicht. Gekauft. Wenn ihr die kaufen möchtet, schreibt mir gerne privat. Wir können über einen Preis sprechen.
Das sind die einzig wahren Awards.
Das ist das Problem bei so Awards, die irgendwann mal größer werden, weil faktisch wird es einfach passieren, dass Leute sich dort einkaufen. Irgendwie wird es passieren, weil du musst ja quasi von Anfang an sagen, nein, wir sind komplett unabhängig. Dann kommen aber die Ersten, die sagen, hey, aber es wäre ganz cool, wenn ihr zu unserem Event kommt oder was auch immer und bla bla bla. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da nicht irgendwo reinzurutschen, wo man plötzlich merkt, ey, irgendwie stehen wir so ein bisschen in der Schuld von irgendeinem Entwickler. Und ich meine es nicht mal böse. Also ich meine das nicht es passiert halt und ich find's erstmal auch gar nicht so unschwierig oder schwierig, weil das ist halt das Game. Ich finde auch reine Spielervotes finde ich auch schwierig, weil dann kommt irgendwie von mir aus ein Game wie Fortnite, ist jetzt nicht das Thema, aber oder nicht aktuell, aber dann kommt irgend so ein Game, wo halt ganz, ganz viele Leute dahinter stehen und ja, dann kann man sagen, ey, ist halt Spieler-Award, macht Sinn. Aber dann verlierst du natürlich den Blick für kleine Perlen oder sowas, die dann wirklich komplett untergehen können. Und dort gibt es dann dementsprechend den Platz bei anderen Awards wiederum. Also ich finde quasi, alle haben ihre Daseinsberechtigung und viele sind interessant. Es ist gut, dass wir so etwas wie zum Beispiel die Game Awards haben, die einfach so groß sind, dass dort auch Announcements kommen und sowas. Das macht dann ja auch Spaß, wenn dann nicht alles hundertprozentig mit rechten Dingen zugeht. Meine Güte, ist ja auch irgendwie nur Entertainment. Also so wichtig ist es mir am Ende des Tages auch nicht, welches Spiel dort steht. Hauptsache, wir haben alle so ein bisschen Spaß. Ne?
Ja, das ist ja auch für die Zukunft der Spiele dann dementsprechend, wenn kleine Perlen dann mit auftauchen, dass die auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, dadurch mehr Kohle und alles mögliche, besonders wenn es kleine Studios sind. Und ich glaube, ein guter Maßstab für Game of the Year und alles Mögliche wäre potenziell Metacritics, weil dort hast du den Redaktionsscore, also von den Testern dann dementsprechend und den User-Score. Da gibt's, gucken wir ja auch immer rein und da gibt's auch Differenzen zwischen den beiden Scores und aber man sieht, dass die Community einfach brutal ehrlich ist, dass die Spiele-Tester und die das bewerten im normalen Score, dass die teilweise sehr, sehr komisch bewerten, warum auch immer. Es gibt Spiele, wo die eine 45er-Wertung geben, aber der User-Score bei 8,5 ist oder sowas. Ne? Und das Digimon. Passt überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel. Und dann gucken die einfach nur, ach, die Grafik ist ja nicht so gut wie bei GTA 6. Und so eine Kacke gucken die da drauf, weißt du. Aber die User sind brutal ehrlich und vielleicht sollte dieses System vielleicht ein bisschen überarbeitet werden, wenn ihr versteht, was ich meine, dass man wirklich nach Bewertungen guckt und auch das Auswahlverfahren, welche Spiele dort reinkommen, auch potenziell durch den User-Score bzw. einen Score gewertet werden. Ne? Mhm. Sinnvoll wäre das zumindest.
Auch da problematisch, zumindest zu einem gewissen Teil, weil du hast ja auch User-Ratings, so wie du sagst, und die können natürlich auch sowas wie ein Review-Bombing bekommen. Das haben wir bei ganz vielen Spielen gesehen, wo der User-Score super, super unten ist, weil irgendwelche Kontroversen haben wir gesehen bei Last of Us beim zweiten Teil ganz, ganz extrem. Helder wo man sagen kann, ey, das Spiel ist geil, Helder was, das Spiel ist einfach geil und die User wollen gerade einfach nur haten. Also es hat alles immer so Pro und Contra und man muss immer so ein bisschen genauer gucken. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Metakritik stand ja auch schon oft in der Kritik aus verschiedenen Gründen. Deswegen gibt es mittlerweile ja auch ein Konkurrenzprodukt, Open Critics. Nicht neu, gibt es auch schon länger. Gucke ich aber persönlich gar nicht rein, weil ich mir denke, komm, so, wie gesagt, so ernst nehme ich das gar nicht. Ich gucke mir die Ratings gerne an oder die Rankings und Zahlen und keine Ahnung was und denke mir, oh, schön oder nicht schön. Aber im Endeffekt habe ich auch meine eigene Meinung. So, ne?
Man kann sich daraus halt die Stimmung der Community so ein bisschen rausholen. Es ist vielleicht keine Punktewertung, die immer realistisch ist oder immer nachvollziehbar ist, aber man kann halt sehen, okay, läuft es gerade gut oder schlecht bei dem Spiel.
Zu dem Thema habe ich ein Thema mitgenommen, das ich dann ganz gut anschneiden kann. Und zwar hat meine Freundin heute mich mit einer kleinen News geschockt, so ungefähr. Und zwar hat sie mir gezeigt, ey, es gibt Wetten auf Game of the Years und Kategorien und verschiedene Gewinner der Kategorien. Also echte Wetten, wie Leute Geld verwetten auf bestimmte Kategorien. Und ich dachte mir, what? Das gibt's wirklich? Also natürlich weiß ich, dass man wetten kann auf jeden Scheiß auf diesem Planeten, aber
auf alles, ja.
Das fand ich dann absurd. Und eine Sache fand ich sehr, sehr witzig. Und zwar gab es wirklich Leute, die Geld gewettet haben darauf, dass GTA 6 Game of the Year 2025 wird. Ich glaube, die haben irgendwie gewisse News nicht mitbekommen.
Shadow Drop.
Die wollten safe gewinnen. So sieht's aus.
So safe bet. Ich gewinne sowas von.
Am Verkündungstag.
Shadow Drop doch schon sofort gewonnen. Wenn du doch schon wettest, solltest du dich mit der Materie doch zumindest ein bisschen auskennen. Freunde, GTA 6 kommt dieses Jahr nicht mehr.
Nee, zweite geht immer.
Vielleicht haben die KI gefragt.
Ja, das fand ich sehr, sehr witzig. Und da waren auch Spiele drin, wo ich dachte, nee, Mario Kart World, so wie du gesagt hast, Enrico. Nee, würde ich kein Geld drauf wetten. Ich würde vielleicht Geld drauf wetten, wenn ich so ein bisschen drin bin im Thema und weiß, okay, hin und wieder gibt es bestimmte Machenschaften, die sagen, das Spiel muss zumindest nominiert werden oder sowas, aber doch niemals als Gewinner. Weißt du, was ich meine? Das ist doch absolut absurd. Ach, fand ich sehr, sehr witzig.
Es ist auch krank. Also, ja, Spielsüchtige, die wetten auf alles. Das ist ja wie beim Super Bowl so, da wird drauf gewettet, auf welcher Seite welche Mannschaft anfängt, wer den Münzwurf gewinnt. Und da gehen solche Summen bei rum. Bei etwas, was halt 50-50 ist. Also klar, kannst du gewinnen, kannst du verlieren, aber es ist, ja, ich verstehe es nicht. Ich wette nie, es ist nicht so mein Ding, von daher kann ich es nicht nachvollziehen.
Ja, für mich war einfach dieses ganze Thema in der Richtung komplett neu. Ich dachte nur, warum? Ja. Also es ist doch Spaß, es ist Fun, es ist für mich nicht so wichtig, als dass ich da jetzt wirklich sitze und sage, boah, ich muss jetzt Reibach machen, weil ich das Gefühl habe, Clair Obscur wird Game of the Year.
Mhm. Ja. Verrückt. Vor einigen Jahren gab es ja diese Kontroverse, dass die Wettmafia sehr vieles in der Hand hält. Im Sport, teilweise wurden Spieler ja gekauft und dann dementsprechend auch bedroht und alles Mögliche. Dass die einen gewissen Score oder gewisse Sachen dann erfüllen, dass die Chancen dann dementsprechend steigen. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Gaming auch tatsächlich in die Richtung geht. Ne? Vielleicht jetzt weniger, aber ich glaube, wir hören nur wenig davon, aber das ist, glaube ich, weit verbreitet.
Also E-Sport kann ich mir vorstellen.
Das Problem ist, überall, wo es Geld gibt, gibt es natürlich auch Probleme. Ne? Das ist ja vollkommen klar.
Ja, und wo ich ein bisschen Probleme hatte, war tatsächlich mein erster großer Stream in Bezug auf Gaming. Da habe ich ja leider eine Rückkopplung im Stream gehabt, deswegen gibt es das VOD nicht zu Warhammer 40k Space Marine 2. Habe ich mich extrem drauf gefreut und habe mir nachträglich echt krass in den Arsch gebissen. Naja, im Stream hat man es nicht gehört, aber komischerweise war das VOD total verzerrt. Also wundert euch nicht, wenn da kein VOD hochkommt für. Ich werde wahrscheinlich diese Woche noch den zweiten Stream weiterführen, damit wir in der Story durchkommen. Vielleicht nicht dieses Mal durch, aber dann das Mal darauf. Und das Spiel hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also ich liebe die Lore ja sowieso und die Welt, aber es ist so wuchtig. Ich kann vollkommen nachvollziehen, warum das letztes Jahr so gut angekommen ist. Die ganze Power-Armor, die du trägst, fühlt sich wuchtig an. Du hast diese Schritte, die einfach nur schwer sind. Du hast Feedback beim Kämpfen und du hast wenig UI, aber genug, damit du halt eine schöne Übersicht hast. Du siehst, wenn irgendwelche Monster dich anspringen von der Seite, von hinten, mit so einem kleinen blauen Aufleuchten, kannst jedes Mal deine Kombos ziehen, parryen und so weiter. Und du kannst zwischen Finisher-Moves, Parries und normalen Kämpfen so flüssig wechseln, dass es sich niemals abgehakt angefühlt hat. Und ich war so begeistert, auch vom Sounddesign. Ich finde das Spiel genial. Also für mich ist das dieses Jahr nicht das Top-Spiel, aber eins der Top-5-Spiele, die ich überhaupt gezockt habe.
War das dieser Teil, den du auch im Koop spielen kannst, den wir eigentlich unbedingt anprobieren wollten, aber irgendwie nie geschafft haben?
Kannst du zu dritt zocken, die ganze Story, und dann später kannst du auch, es gibt solche PvE, nicht Raids, aber so kleinere Dungeons, kann man fast sagen, die auch Weekly-Missionen haben, wo du geilen Loot kriegen kannst, neue Waffen, neue Perks und so weiter. Das kannst du zu dritt spielen und dann gibt es 5 gegen 5 PvP. Du kannst deine Fraktion aussuchen, also ja, je nachdem. Es gibt DLC-Packs zu verschiedenen Fraktionen, sag ich mal, und du kannst die Charaktere hochleveln, und je mehr du weitergekommen bist, desto mehr Embleme hast du und mehr Verzierung an deiner Rüstung, und das ist so krank. Ich bin noch nicht so weit, ich habe die Story noch nicht gezockt, aber ich bin so geflasht, das ist so geil, das Spiel.
Ja, ich war beim Stream dabei, als du gestreamt hast, und ich fand auch, das ist so smooth gemacht, vor allem mit dem Parryen und wenn das Vieh von weit weg angesprungen kommt, dass du das quasi abfängst, abschlachtest und alles. Und das hat sich sehr, sehr cool angefühlt. Was ich aber das Gefühl hatte, ist, dass das ein bisschen zu einfach ist. Oder liegt das an der Schwierigkeitsstufe, die du gespielt hast? Oder?
Ja, es gibt 6 jetzt mittlerweile mit dem neuen Patch 7 Schwierigkeitsgrade, und das war nur die Story. Hm. Also es knallt nachher noch richtig rein. Und du hast richtig geile Spieltiefe mit verschiedenen Skillungen, die du auf verschiedene Charaktere haben kannst. Es gibt nämlich 5 Klassen. Es soll wohl eine 6. dazu kommen. Und kannst die Waffen dazwischen wechseln. Jede hat so ein paar andere Waffen. Es hat eine extreme Spieltiefe. Die Beschwerde da hinter dem Spiel ist eher, dass es zu lange dauert, die verschiedenen Charaktere zu leveln. Also, dass man zu viel Zeit investieren muss. Und das ist schon eine Aussage. Ich find's nice. Also, ich bin noch, Ich bin noch in der Story dabei. Ich habe das alles noch nicht mit dem PvE und PvP-Modus gespielt, weil, wenn ich das machen würde, würde ich mich spoilern, was die Story angeht. Da gibt es auch eine Mitteilung, die dann aufploppt. Und um das nicht zu machen, zocke ich es erstmal mit euch im Stream durch. Und danach wird ein bisschen PvP und PvE gezockt. Dazu kommen dann die VODs raus.
Weißt du, wie lang die Story ist ungefähr von der Spielstundenzahl? Mhm.
Ja, je nachdem, wie schnell du bist, sagt man so um den Dreh 10 Stunden.
Ja, das geht ja.
Ist okay.
Ja, finde ich auch.
Freue mich auf den nächsten Stream.
Zu dritt kann ich mir vorstellen, dass es richtig witzig ist. PvE muss ich noch gucken, aber alleine die Story, die ganzen Tyranniden zu metzeln. Es gibt noch andere Fraktionen als Gegner, die ich euch jetzt nicht spoilern werde, damit ihr das im Stream auch mal anschaut oder selbst erleben könnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig witzig ist. Wenn jemand von euch Space Marine 2 hat, sagt gerne Bescheid. On Stream können wir auch gerne mal zusammen zocken. Ich habe es mir für im Angebot geholt, hier im Spieleladen nebenan, für, ich glaube, 30 Euro oder so. Online ist es ein bisschen teurer. Da muss man mal gucken. Und Crossplay.
Okay, nice. Ich würde mal sagen, Arthur, lass uns doch mal zu einem größeren Thema was sagen. Und zwar, wir haben es, glaube ich, in der vorletzten Folge schon besprochen, aber Ark Raiders.
Wir sind richtig. Was soll man dazu sagen?
Haben wir jetzt gut reingestartet, ist seit ein paar Tagen offiziell draußen. Und ja. Es ist genauso, wie wir in dem Server Slam und auch vorher schon in den Betas und keine Ahnung was, wie sie sich alle genannt haben, schon erahnen konnten. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut.
Ja, sah auch geil
alle
aus.
Alle reden sehr, sehr positiv darüber. Die ganzen Streamer sind begeistert. Shroud ist sowieso so, weiß ich nicht, der ist übel gehypt. Ich weiß nicht, ob der da seine Finger mit im Spiel hat oder sonstiges, weil er zu heftig gehypt irgendwie ist. Er sagt solche Sachen wie: Ich bin mir hundertprozentig sicher, egal wie lange das Game dauern wird, ob es nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren oder nach 8 Jahren tot ist, was auch immer, die Leute, die das nicht gezockt haben, zu Anfang werden das in 10 Jahren bereuen. Ne? Werden die sagen, ich hätte zum Anfang zocken müssen, das Game. Ne? Und die Roadmap haben die ja jetzt rausgebracht, das sieht alles sehr, sehr geil aus. Ne? Also in einer monatigen Frequenz, würde ich schon sagen, bringen die Maps raus, bringen die neue Arcs raus, neue Quests, alles Mögliche wird neu gemacht. Im Dezember kommt eine Schneemap, jetzt im November kommt eine weitere Map davor. Und das Game ist einfach sehr, sehr gut. Wir haben jetzt 4 verschiedene Maps, die alle nicht allzu krass einzigartig sind, aber schon sich unterscheiden und sind nicht so kompliziert. Das heißt, man geht in die Map rein und dann kennt man sich schon fast aus, läuft 2-3 Mal durch und dann hat man das Ding drin. Und das finde ich das Gute, dass das nicht alles Copy-Paste ist von den Sachen, die da sind, die Gebäude, die da sind und alles. Und das, was am meisten Spaß macht, ist natürlich, vor den Arcs wegzulaufen, Johnny. Du hast ja auch das Problem des Öfteren.
Es ist wirklich heftig. Also, ich finde, die Spielmodis unterscheiden sich auch extrem, je nachdem, als was du reingehst. Wenn du zum Beispiel so 3er-Runden machst, also ne, mit 3 Leuten rein, dann ist das eher so, dass Leute wirklich aktiv auch Bock haben auf, okay, wir killen ganze Teams. Da wird nicht lange gefackelt oder irgendwie geguckt, vielleicht können wir uns zusammenschließen, sondern da ist Action. Wenn du da feindliche Raider siehst, shoote, ansonsten bist du halt derjenige, der liegt. Wenn du Solo spielst, ist das wieder eine ganz andere Nummer. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil die Solo-Runden, die ich gespielt habe, vor allem gestern und heute, die waren viel entspannter, viel mehr, ey Leute, lass mal nicht schießen, ob es jetzt irgendwie durch Emotes war oder tatsächlich dann über den Proximity-Chat. Ja. Dass du da einfach, okay, im Grunde genommen ist das fast so ein bisschen wie, es tut mir leid, ich muss 50 Mal bei dem Thema immer wieder Tarkov sagen, aber wenn du als Scuff durch die Gegend läufst und andere Scuffs triffst, irgendwie so, okay, lass mal nicht shooten, lass uns einfach jetzt hier schnell unsere Sachen holen, questen oder was auch immer und raus hier. Und das ist sehr interessant, weil gerade in den Solo-Runden habe ich mehr denn je auch größere Arcs platt gemacht, was ich vorher in einem Team zu dritt irgendwie, entweder traut man sich nicht oder hat es einfach nicht geschafft, aber teilweise bist du in Solo-Runden mit 4-5 Leuten auf einmal auf einem Spot so und dann ballerst du halt so ein Bastion oder wie auch immer sie heißen, so kaputt und lootest den und alles geil, so, ne?
Wie ist das? Sind das gemischte Lobbys? Also wenn du Solo playst, triffst du auch auf Squads oder ist das dann nur, dass alle Solo reingehen?
Ich muss sagen, das Matchmaking ist das Geilste, was es jemals gegeben hat. Also das Matchmaking ist ein, ja. Du hast keine Auswahl bezüglich Solo oder Dreierteams oder was auch immer. Du kannst entweder nur auffüllen auf drei oder Solo reingehen. Ne? Aber das ist, ne? Alle gehen in die gleiche Map in dem Sinne. Das Matchmaking regelt das aber so geil, dass du tatsächlich, wenn du Solo reingehst, dass die meisten Spieler auch Solo sind. Ich habe maximal nur Zweierteams gesehen und weiß noch nicht mal, ob das wirklich Zweierteams waren oder die sich im Raid zusammengeschlossen haben. Ne?
Ist das der Tarkov-Killer?
Ja.
Die Frage musst du stellen.
Nein. Es ist vielleicht eine andere Diskussion, aber können wir vielleicht gleich noch weiter ausführen, wenn wir noch ein bisschen drüber gesprochen haben.
Ja, und zusätzlich beinhaltet das Matchmaking auch Gear. Na, das heißt, Gearscore wird ermittelt quasi im Hintergrund. Wenn du mit Billo Waffen und Billo Schild reingehst, kommst du auch auf die gleichen Leute, also die ähnliches Gear wie du haben. Und es kommt nicht vor, dass du reingehst und jemand ist full equipped mit Epic Gear und ballert dich einfach weg und Punkt aus Ende. Das ist auch ganz geil gemacht.
Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich Duos so ein bisschen schwieriges Leben haben. Weil die werden tatsächlich im Matchmaking irgendwie ganz oft gegen Dreier gematcht. Ist einfach so ein Ding, da muss man mit umgehen. Aber auch da, es kann halt gut oder schlecht ausgehen. Ne? Ich meine, das ist ja auch alles Tutti. Du willst ja nicht, dass alles komplett so geregelt ist, dass du weißt, okay, da sind jetzt nur Duos oder nur Dreiergruppen oder alle Solo, sondern du willst ja auch dieses Random-Element drinne haben und auch ein bisschen überrascht werden. Das ist ja schon das Ding auch. Ansonsten, es gibt ganz viele Elemente in dem Spiel, die dir das Gefühl vermitteln, fuck, ich möchte nicht sterben. So, das ist auch wichtig. Wenn du wüsstest, du kannst immer in einer Solo-Runde, ist es jetzt nicht so, als wäre ich nicht über den Haufen geschossen worden. Das war auch definitiv der Fall. Und das ist wichtig, weil ich möchte nicht in eine Solo-Runde reingehen und wissen, okay, ich werde sowieso questen, alles wird cool sein, ich muss nur ein bisschen auf die Arcs aufpassen und läuft. So, das will ich ja auch nicht, weil ich möchte Angst haben um mein Loot, ich möchte meine Pumpe spüren so ungefähr in der Runde. Und dann ist alles tutti, ey. Und das war ja deine anfängliche Frage, Arthur, beziehungsweise Aussage. Läufst du vor den Arcs weg? Fuck, sind die Viecher mies, ey. Das ist unfassbar. Ein so ein Ding, okay, kann man mit umgehen, wenn es vielleicht eins dieser kleineren ist. Ne? Wenn wir über größere reden, ganz anderes Thema erstmal. Aber wenn dann plötzlich so zwei, drei von den kleineren erstmal auf dich gelockt sind, boah, hast du ein Scheißleben. Allein da bist du schon sowas von hart am Arsch, wenn du nicht weißt, was du tust. Ey, Hammer, wirklich. Es ist so geil,
das
weil du einfach. Weil du einfach auch wirklich Angst hast vor den Viechern. Also nicht im Sinne von, oh Gott, ich grusel mich, sondern ich möchte nicht gegen die fighten, wenn ich nicht unbedingt muss.
Verständlich.
Das Ding ist aber mit bisschen besserem Equip und alles Mögliche sind die viel einfacher um einiges. Beispielsweise gibt es die Granate Wolfpack und ich sag mal, ein Schuss macht ungefähr 6 bis 10 Damage, irgendwie sowas, ne, von einer vollautomatischen Waffe. Dann gibt es die Pharaoh, die macht, glaube ich, irgendwie 60 Schaden oder was auch immer. Und die Granaten sind so auch zwischen 30 und 60 Schaden. Da gibt es aber die Wolfpack-Granate, die wirfst du und da fliegen 16 zielsuchende Raketen raus, die Arcs targeten und jede Rakete macht 166 Schaden.
Ja, irgendwie so völlig krank.
Also, und damit ist natürlich gar kein Problem, so ein Rocketeer ist dann One-Shot, mal eben.
Ja, absolut. Ich habe auch tatsächlich schon Leute gesehen, die so ein Leaper auch easy platt gemacht haben alleine. Und jetzt ohne Crazy Tactics, wie du gesagt hast, so es gibt bestimmte Granaten und Waffen, die machen schon echt kurzen Prozess, aber so, okay, einer läuft gerade an mir vorbei, den mache ich jetzt eben so irgendwie platt. Das ist schon sehr beeindruckend. Soweit bin ich definitiv noch nicht, dass ich da die Eier habe, das so durchzuziehen. Aber es ist so gut, es macht so vieles so richtig und es funktioniert einfach grandios, ey. Es ist so zugänglich, du gehst in eine Map rein, du kannst es gibt immer Free Loadouts. Du hast nicht dieses Problem, dass du sagst, okay, dein komplettes Stash ist leer, du kannst nicht spielen, sondern okay, du gehst halt rein, kostet dich nichts und du hast jetzt nicht die geilste Ausrüstung, aber du hast Ausrüstung, kannst reingehen. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn du auch mit diesem Free Loadout reingehst, dass du Questen kannst. So, du kannst aktiv Progress machen, was auch super ist. Es gibt einfach auch dieses ganze Hideout-Management, dass du dich weiterlevelst, Meta-Progression, wenn du so möchtest. Es ist alles so gut und so easy auch. Okay, du weißt genau, wo du hingehen musst. Du lernst einmal ein bisschen, okay, was sind diese verschiedenen unterschiedlichen Systeme, die es dort gibt? Was sind jetzt Depots? Was sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie da alle heißen. Es gibt ja so einige Sachen. Wie gehe ich mit denen um? Okay, da ist so ein Sensor, den kann ich aktivieren. Dann kommt irgendwie so ein Supply Drop. Okay, hier habe ich irgend so eine Kiste, die packe ich irgendwo anders rein. Plötzlich habe ich da so ein bisschen eine Kiste, die ich looten kann. Alles Tutti und alles fein. Es macht einfach Bock. Loading Times. Du startest deine Runde und je nachdem, ob du Leute suchst oder nicht, selbst wenn du Leute suchst und die Gruppe erst aufhören musst, bist du in spätestens 30 Sekunden in der Runde. So, das ist krass. Für jeden, für jemanden, der wirklich Tarkov liebt und viel gespielt hat, da waren 5 Minuten Loading Time zwischen einer Runde nichts, so ungefähr. Das war schon gut, wenn es nur 5 Minuten gedauert hat.
Bei mir hat es immer länger gedauert.
Ja, es ist katastrophal. So viele Sachen, die einfach gut von der Hand gehen. Es ist wirklich toll.
Ja, absoluter Bullshit, ne, was die anderen machen. Aber was ich noch sagen wollte, das Game ist tatsächlich sehr, sehr gut programmiert. Also mit Sinn und Verstand tatsächlich. In-game gibt es zum Beispiel den Party-Chat, also Party-Sprach-Chat, der durchgehend an ist quasi und man kann miteinander talken, statt Discord zum Beispiel, das funktioniert. Und was mich gewundert hat, du tappst aus dem Game raus, die Game-Geräusche gehen aus, du hörst die Game-Geräusche nicht mehr, aber du hörst immer noch den Party-Chat.
Ja.
Kannst immer noch mit den Leuten talken. Das heißt, das ist so eine Sache, wo ich sage, Alter, die haben mit Sinn und Verstand programmiert, so viele Sachen, die ja auf die anderen nicht kommen in dem Sinne oder nicht beachten. Und diese Sachen würden dazu führen, dass man sagt, oh, verdammt nochmal, jetzt habe ich auch nicht gehört und oh, nervt das schon wieder. Haben die daran gedacht, haben die verbessert und alles. Mit den ARCs ist das Ding auch noch, die sind ja, also die benutzen KI für die ARCs und hauptsächlich für das Movement tatsächlich. Das ist so wahnsinnig interessant, weil wenn wir über die Leaper sprechen, die springen 100 Meter weit auf deinen Kopf drauf und ja, explodieren einen einfach. Und vom Movement her merkst du das richtig, dass das, okay, der Leaper hat zum Beispiel den ersten Jump nicht geschafft, weil du auf einer Ledge stehst oder was auch immer, ist dann runtergefallen. So, dann adjusted er, geht ein bisschen weiter weg. Das auch, aber dann am Boden adjusted er, geht ein bisschen weiter weg, springt dann dementsprechend nicht so hoch, damit er oben nicht an die Kante kommt, sondern direkt in die Öffnung, wo du drin bist. Ne? Super, super interessant. Und zum Server-Slam, der war ja 2 Wochen davor, haben die KI tatsächlich genervt, weil die zu stark war. Die Viecher haben gelernt, so krass sich zu bewegen. Ne? Da waren ja auch diese ganzen Kontroversen bezüglich, oh, die Arcs sind viel zu stark, haben die das ein bisschen genervt. Ne?
Wirkt aber auch so am Anfang, als ihr drüber gesprochen habt, dass die zu stark sind.
Die sind nicht zu stark, wenn du weißt, wie du mit denen umgehen musst, so ungefähr. Aber die sind schon eine Bedrohung. Das sind nicht einfach irgendwelche random Zombies so ungefähr, die da rumlaufen und okay, die ballerst du eben kurz weg, sondern du solltest wirklich entweder einen guten Grund haben, die anzugreifen oder wissen, wie du schnell mit ihnen hantieren kannst. Ansonsten kannst du dich so schnell in eine Situation bewegen, wo du einfach am Arsch bist oder sowieso jedes Mal offenbarst du deine Position. Das ist auch schwierig. Ne? Du musst darauf gefasst sein, dass du halt dann überfallen wirst. Aber um das Thema quasi so ein bisschen abzuschließen, die Leute sind übel hyped, die Leute spielen noch und nöcher. Wir haben Spielerzahlen, Concurrent Player irgendwie über 300, 500, 400.000 irgendwie geschafft. Gestern sind die Server kaputt gegangen, weil die Leute zu viele waren. Einfach im Arsch. Fand ich sehr, sehr funny irgendwie. Ich gönn's denen. Die haben Embark hat einfach ein geiles Spiel auch programmiert. Rein auf technischer Ebene ist das Ding so optimiert und so gut, dass es auf vielen PCs gut und flüssig läuft. Und nicht so krass deine CPU belastet wie viele andere Spiele, gerade in Unreal Engine 5. Also es ist wirklich ein grandioses Ding. Das Einzige, was ich vielleicht dazu noch sagen möchte, das Subreddit zu Arc Raiders hat mir ein bisschen, hat mich irgendwie dazu gebracht zu denken, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Reddit zu sein. Weil ich liebe es. Ja, schon, aber ich liebe es zu solchen Spielen vor allem, okay, Reddit, was geht ab, wer hat was gefunden, was sind neue Guides, so, das ist einfach mein Spielstil so ungefähr, das gehört für mich dazu, auch wenn ich mir so ein bisschen quasi metamäßig das Spiel kaputt mache, das ist immer so eine Meinung, die man fahren kann, hört man immer wieder, aber ich mag es, es gehört dazu, so wie Enrico, du Listen erstellen und so weiter, du liebst es.
Ich liebe es, ne? Ja.
Genau, und es gehört für mich dazu. Und was mich aktuell super, super abturnt, und das ist auch im Reddit jetzt auch, es gibt so ein Für und Wider. Und zwar das Problem, in Anführungsstrichen, das PvP. Es war ja ursprünglich gar nicht geplant, dass PvP in dem Spiel mit drin ist. Mhm. Dann haben sie es reingepatcht. Und das ist meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung. Und jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Leute im Reddit, die sagen, ey Leute, hört mal auf, PvP zu machen, so ungefähr. Hört auf mich zu schießen, wenn ich nur questen will. Oder hört auf zu sagen, ihr schießt nicht, aber dann schießt ihr mir den Rücken beim Extract und keine Ahnung was. So verschiedene Dinge, wo ich mir denke, ja, aber das macht doch den Fun da auch aus. Also nicht, dass ich mir denke, ich habe Bock, jemanden in den Rücken zu schießen und ein Arschloch zu sein, das nicht, aber ich möchte doch überrascht werden. Ich habe gar keinen Bock darauf, dass es irgendwie Lobbys gibt oder Absprachen, dass keiner auf irgendjemanden schießt, weil das macht doch eben diesen Nervenkitzel aus, so dass es so, gerade gibt es im Reddit diese zwei Seiten, die so hin und her diskutieren und ich denke mir, was für eine quatschige Diskussion bei dem Spiel, dass das aktiv zulässt und auch richtig so ist, ne?
Jeder hat Tarkov okay. gespielt, das ist das Problem. Ja. Das gehört einfach zum Spielprinzip dazu, meiner Meinung nach.
Absolut. Und da habe ich gesagt, okay, weißt du was, Reddit erstmal ein paar Tage Pause, zumindest in dem Subreddit, weil das war mir zu doof. So ganz, ganz viele Leute, die sagen, ey, patch das raus, macht irgendwas dagegen. Oder ganz, ganz viele Leute, die irgendetwas verlangen, wo du denkst, ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt. Ihr habt keinen Tarkov gespielt. Ihr habt keine Ahnung, wie gut ihr es habt. Hört auf, irgendeine Scheiße zu verlangen, die nicht sinnig ist, so ungefähr.
Seid froh, dass manche Leute so sind, dass sie sich dran halten, ne?
Ja, voll.
Ich habe in Bezug auf Tarkov eine Geschichte, also in Bezug darauf, wie krass das ist. Als ich damals mit meiner jetzt Frau zusammengekommen bin, war ich halt bei ihr über eine längere Zeit. Ich bin in ihre Wohnung mit eingezogen und dann kam ihre Schwester mal zu besuchen. Ich hatte meinen Rechner dort natürlich aufgebaut gehabt und habe Tarkov gezockt. Und dann sagte meine Schwägerin irgendwann mal zu mir, Enrico, ist alles gut? Ich so, ja, wieso? Du hast ja 3 Minuten nicht mehr geblinzelt. Kann man sich nicht erlauben.
Nee, überhaupt nicht. Ist dein Tod.
Zahnstocher zwischen die Augenlider.
Sowas. Ja, ich habe ja euch ja. auch gesagt, ich habe einiges an Spielen jetzt von meinem Pile of Shame platt machen können. Und ich möchte einmal mit euch so ein bisschen im fixen Durchlauf durchgehen und meine Meinung dazu sagen. Zuallererst habe ich oft darüber gesprochen, ich habe Octopath Traveler 2 gespielt. Ich habe den ersten Teil ja auch schon geliebt. Und ich finde den zweiten Teil auch genial. Die Charaktere, du hast ja 8 Stück. Du kannst dir aussuchen, wen du am meisten verfolgen möchtest und ob du alle machst oder nicht. Und es hat mich komplett in den Bann gezogen. Ich finde die Charaktere so gut geschrieben, die Story ist so interessant. Das Spielprinzip ist genial. Und auch diese Pixelgrafik, top-notch. Was mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass das Spiel meine PS5 zum Kochen gebracht hat und die ständig abgestürzt ist. Ich verstehe nicht, wieso. Ist nur bei diesem Spiel so. Ja, aber meiner Meinung nach, wenn ihr davon nicht betroffen seid, eine fette Empfehlung. Es soll ja jetzt zum Jahreswechsel der 3. Teil kommen. Octopath Traveler 0 heißt er. Bricht ein bisschen mit dem Schema. Du hast nicht mehr verschiedene Charaktere, die fest sind, sondern du kannst dir welche irgendwie erstellen. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber da freue ich mich sehr drauf. Ein Spiel, das bei mir RPG-mäßig ganz weit oben steht.
Auf jeden Fall. Hast du denn den ersten Teil gezockt, Enrico?
Habe ich auch gespielt. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel fast identisch ist, aber so ein bisschen Quality of Life noch draufgepackt.
Okay.
Was mich stört, ist, jeder Charakter hat 2 Fähigkeiten. Die können zum Beispiel jemanden ausrauben, jemanden K.O. schlagen, betören oder handeln oder was auch immer ist. Und das kannst du fast mit jedem NPC machen. Und das ist nachher so inflationär, dass du deine Heil-Items gar nicht mehr kaufen musst, sondern einfach alle Leute, du gehst in eine Stadt rein und du beklaust sofort alle. Oder betörst alle.
Oder gute alte Gothic-Zeiten.
Ja, oder verprügelst die und gehst dann deren Häuser rein und so weiter. Ist ein, zweimal witzig, aber wenn du dann 2 Städte so leer gemacht hast, denkst dir, nee Mann, ich habe für den Rest des Spiels keinen Bock mehr, da irgendwas zu machen. Das ist okay. Too much, meiner Meinung nach. Was ich auch gespielt habe und abgeschlossen habe, war Monster Hunter Stories 2. es ist für mich die genau andere Seite der Medaille. Alle sagen ja bei Monster Hunter, hey, da fehlt die Story, es gibt keine interessante Story, das Spielprinzip ist gut. Und das ist genau das Gegenteil. Das Spielprinzip ist okay, so Stein, Schere, Papier, du kannst Monster züchten. Das mit dem Monster züchten zieht sich sehr meiner Meinung nach, wenn du das richtig machen möchtest. Ist eher für PvP-Endgame später interessant, aber für die Story würde ich das meiner Meinung nach komplett ignorieren oder zum größten Teil ignorieren, was schade
ist. PvP hat das Ding?
So richtig Turniermodus und so weiter. Da kannst du nämlich ganz spezielle Monster züchten und deren Attribute ändern, bestimmte Fähigkeiten von anderen beibringen und so weiter. Und dann geht es halt nach Stein-Schere-Papier-Prinzip. Ist geil. Oder ist okay, das Spielprinzip. Ist okay. Die Grafik ist im Vergleich zum ersten Teil so viel besser. Und ich habe den dritten Teil auch schon gesehen im Trailer. Noch viel geiler. Was mich gefesselt hat, ist auch hier die Story. Monster Hunter hat in Stories 1 und auch in 2 eine extrem schöne Story, die sich nicht lange zieht. Die ist okay. Ich glaube, ich habe viel gezüchtet, deswegen kann man das nicht so eng sehen. Vielleicht 20, 25, 30 Stunden so um den Dreh. Wenn du zügig bist, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Und es war interessant. Wirklich, die Charaktere haben eine Spieltiefe. Naviru, die Katze, die immer dich verfolgt, ist so funny, ja, wie die sprechen. Du lernst so viele Charaktere kennen, die ganzen Völker kennen. Du triffst auf Monster, die du kennst. Und dann wieder Subspecies von denen in anderen, ja, Aussehen. Und als Monster Hunter-Fan ist mir da so das Herz aufgegangen. Ich habe so genossen, diese Story zu spielen. Und ich freue mich extrem auf den dritten Teil.
Oh, ich glaube, für dich ist das ja so wie Arsch trifft auf Eimer. Ne? Du liebst ja Monster Hunter sowieso unendlich. Und dann wirklich ein Genre, das du auch sehr, sehr feierst, eben RPGs zusammen fusioniert, ist doch für dich quasi so, wie damals Square Enix und Disney gesagt haben, lass mal Kingdom Hearts machen, wo uns allen das Herz aufgegangen ist. Ja. Das passt ja einfach nur richtig, richtig gut. Und wenn es dann liebevoll gemacht ist, Chapeau, dann ist einfach geil.
Sehe ich genauso. Was ich auch noch gezockt habe, das jetzt nicht von meinem Pile of Shame, sondern eher für YouTube. Ich habe ja angefangen, so ein paar Gameplay-Videos zu machen. Wenn ihr die Folge hört, ist wahrscheinlich schon Yuka Replayly rausgekommen. Aber Little Nightmares 3 habe ich in der Demo angezockt. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es im PS Store eine Sektion für Demos gibt, wo du aber nicht über die Konsole reinkommst, sondern du musst über den Browser, übers Handy da rein und kannst die dann auf die Konsole laden. Ist ganz suspekt. Ich verstehe auch nicht, wieso das so ist. Aber es gibt so viele Spiele, die rauskommen, wo schon einen Monat vorher eine Demo da ist. Für Gothic Remake ist da auch eine Demo da. Ist bestimmt bei Steam genauso, aber das wird dir nirgendwo angezeigt. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, hey, die Demos dauern vielleicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht zwei Stunden. Und ich zocke die einfach mal offline an, weil es dauert ja nicht so lange, dass ich dafür einen Stream lohnen würde. Und gib mal so ein bisschen meinen Senf dazu, meine Meinung. Und wir haben ja über Reanimal und auch Little Nightmares 3 gesprochen. Reanimal wurde, glaube ich, verschoben, ist noch nicht rausgekommen, aber Little Nightmares 3 ist schon draußen. Und ich finde, es ist okay. Das Spiel ist okay. Ja, es ist okay. Also es ist, ich hätte mir persönlich ein bisschen mehr erwartet. Es ist düster, es ist dunkel, die Stimmung ist toll. Das Sounddesign ist genial. Du hörst wirklich, auf was die ständig treten, auf Glas, auf Holz, auf Stoff und so weiter. Da bin ich ja übelster Fan von, wenn man das gut macht. Und du hast auch das Gefühl, dass du verfolgt wirst. Ihr könnt im Video gerne gucken, wovon verfolgt. Das spoilere ich jetzt mal nicht. Aber ich hatte im Spiel das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad, der ja immer so ein bisschen dazugehört, nicht abhängig ist von den Gegnern oder von dem Kampf an sich, sondern mit der Steuerung. Okay. Weil du manchmal, zum Beispiel wenn du eine Leiter hochkletterst, musst du die Taste immer gedrückt halten, sonst fällst du runter und bist tot. Oder wenn du, ein Charakter hat einen Bogen, mit dem musst du in einem Part Käfer abschießen, die vorbeifliegen und du kannst nicht selbst zielen, sondern in einer bestimmten Motion, die der Käfer macht. Und wenn du dann den Bogen gezogen hast, wie sieht er ihn an? Und wenn der Käfer von diesem Animation raus ist, dann zielt er nicht mehr dahin. Und da habe ich mich gefragt, ist das richtig so? Muss das so sein?
Fühlt sich bestimmt irgendwie ganz komisch an.
Ja, irgendwie ist es komisch.
Wir hatten ja bei Little Nightmares zum dritten Teil einen Wechsel des Entwicklerstudios. Das macht ja nicht mehr der Entwickler aus den ersten beiden Teilen. Die machen nämlich Reanimal. Ja. Deswegen haben wir ja schon viel darüber geredet und auch gesagt, ey, wahrscheinlich sind wir ein bisschen mehr gehypt auf Reanimal. Vielleicht haben die gegenwärtigen Entwickler von Little Nightmares 3, ich habe es leider gerade nicht im Kopf, wer das ist, vielleicht haben die einfach das nicht so wirklich raus. So, also zu sagen, okay, du musst einen Knopf gedrückt halten, um zu klettern, finde ich okay. Gibt viele Spiele, die das machen. Shadow of the Colossus beispielsweise ist okay. Es macht irgendwie Sinn, das kann ich noch nachvollziehen. Aber wenn du sagst, es ist so ein bisschen frickelig, Bogen, dies, das, ja, das klingt irgendwie nicht so geil.
Und welches Problem ich mit dem Spiel auch noch habe, ist, es ist extrem repetitiv. Du hast ja zwei Charaktere. Einer wird ja von der KI gesteuert oder ein Kumpel von dir kann das spielen oder eine Freundin. Und ich habe das Gefühl, die Türen, die du aufmachst, die Luken, die du öffnest, die Sprungpassagen, die du hast, sind immer und immer und immer genau dieselben. Weil selbst die Türen, die identischen Türen sind, die du aufmachst. Und du ziehst immer dasselbe Brett dort aus der Tür raus. Wo ich denke, okay, das Spiel dauert, glaube ich, 6 Stunden so um den Dreh. Zu zweit soll es wohl 8 Stunden dauern, weil man sich ein bisschen mehr absprechen muss. Aber will ich 6 Stunden immer und immer wieder dieselbe Tür aufmachen? Vielleicht wird es irgendwann in anderen Maps besser. In der Map, die ich bei der Demo zocken konnte, fand ich das zu repetitiv. Das hat mir so ein bisschen das Spielgefühl kaputt gemacht. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Es ist immer noch ein bisschen meckern. Ja, das hätten die anders machen können. Es ist ein solides Spiel. Es ist kein Top-Spiel. Es ist auch kein schlechtes Spiel.
Da bin ich gespannt. Besonders wenn Reanimal rauskommt, wie die Resonanz da ist, ne, im Vergleich. Da bist du ja, Johnny, sehr, sehr stark dafür, dass es um einiges besser wird, Reanimal. Und wenn wir hoffen, haben wir einen neuen Release-Termin für Reanimal?
Ja, das ist, glaube ich, im Januar oder so. Ich gucke mal eben parallel nach.
Ach, so, gar nicht so lange.
Ja, ich bin einfach gespannt, wie das abschneidet. So, ne?
Also ich sag 31. März. 31. März. Ich habe gerade nachgeguckt, doch später.
Okay, da könnte ich sogar Urlaub haben. Cool. Ich sage ja gar nicht, dass ich wünsche, dass Reanimal besser ist, aber vom Gefühl her einfach so ein bisschen, weißt du was? Ich meine, irgendeins der Spiele wird auf jeden Fall besser abschneiden. Das wird so sein. Und dass die beiden in direkter Konkurrenz stehen, ist auch klar. Also das gebietet einfach die Geschichte der beiden Spiele so. Ist halt ein bisschen.
Vielleicht ist es für beide Spiele besser, wenn jetzt die Differenz in der in dem Release, da ist das ja schon fast ein halbes Jahr.
Ja.
Und dann wird man Little Nightmares 3 ein bisschen vergessen haben, in Anführungszeichen. Aber ja,
gut für beide Spiele. Am Ende des Tages kannst du beide spielen und wirst irgendwie eine gute Zeit haben. Also so, wie Enrico sagt, es wird ja nicht grottig sein. Es wird schon gut spielbar sein. Es wird ein bisschen Gruselatmosphäre geben. Du kannst das Couch-Coop zusammen zocken. Also es wird schon nice sein.
Ja. Das Letzte, was ich noch gezockt habe und jetzt auch demnächst als Video, die rauskommt, wahrscheinlich ist es schon raus, wenn ihr die Folge jetzt hier hört, ist Joker Replayly. Wir haben ja keine Folge, wo wir nicht über Banjo-Kazooie sprechen. Und Yooka-Laylee ist ja der geistige Nachfolger von ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die sich dann ja ihr altes Spiel, was die damals entwickelt haben, nochmal ohne die Lizenz neu aufbringen wollten. Als Indie-Kickstarter war es ja sogar gewesen damals. Ja. Und 2019 war der Hype groß. Aber man wurde ja enttäuscht. Die Hauptgründe, die ich dafür gehört habe, waren meistens die Kamerasteuerung und auch generell die Steuerung mit ein paar technischen Problemen. Johnny, du hast es ja gespielt, du hast dich auch sehr drauf gefreut. Ja. Wie hast du es in Erinnerung?
Ja, leider sehr, sehr gemischt. Man hat schon echt eine Menge Liebe gespürt, aber man hat auch eine Menge Probleme gesehen. Also auf der einen Seite waren die Charaktere irgendwie nicht so wirklich eindrucksvoll, wie sie zu guten Rare-Zeiten noch waren. Auf der anderen Seite war gameplay-technisch nicht alles so geil. Es gab immer so ein bisschen, ja, das hat nicht gut funktioniert, das Rätsel war irgendwie zu doof, okay, du musst zu oft irgendwie hier und da gleich lang springen und selbe Rätsel lösen. Und das größte Problem meiner Meinung nach war, dass du dem Spiel angemerkt hast, je weiter du im Spiel fortgeschritten bist, desto langweiliger wurden die Level, weil sie nicht fertig wurden. Die Level waren großflächig, aber nicht wirklich gefüllt. Und das hat einfach dazu geführt, dass man dachte, na, ja, ich spüre, was ihr machen wolltet, aber ihr seid nicht dort angekommen, wo ihr sein wollt. Und umso gespannter bin ich absolut auf Yooka Replayly und vor allem dein Gameplay. Ich habe richtig Bock, mir das reinzuziehen die Tage. weil ich einfach wissen will, okay, haben sie jetzt irgendwie den Dreh rausgekriegt? Haben sie geschafft, das hinzuzufügen, was gefehlt hat, um uns endlich wieder so ein geiles Jump'n'Run à la Banjo-Kazooie eben zu geben? Und das kannst du jetzt so ein bisschen bewerten, Enrico.
Ja, ich habe die Demo tatsächlich nicht ganz komplett gezockt, weil es dann nachher darum ging, 15 Seiten aus einem Buch zu finden und ich mir gedacht habe, okay, das wird jetzt ein bisschen repetitiv. Ich war nachher bei 40 Minuten Gameplay ungefähr und das hat für meinen Eindruck schon gereicht. Ich weiß nicht, wie es zum Ende hin mit den ganzen Leveln, die folgen werden, dann sein wird, aber mir hat das Spiel sehr gefallen. Grafisch, optisch, wow, es sieht so gut aus. Unfassbar. Es ist richtig gut modelliert worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 2019 so ausgesehen hat. Ich habe mir so ein bisschen Videos vorher dazu natürlich angeguckt, zum älteren Teil. Und es sah bei weitem nicht so aus. Verständlich, auf der PS4, ne?
Ja.
Ich finde, es spielt sich extrem flüssig. Du hast teilweise fast das Gefühl, du rutscht auf Eis mit dem Charakter, weil er so flüssig und schnell läuft. Ist weder positiv noch negativ gemeint. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, es passt gut zu dem Spiel. Die Maps sind okay, ein bisschen eng vielleicht. Man hätte die ein bisschen größer vom Volumen her machen können, meiner Meinung nach. Ich dachte erstmal, okay, man hat jetzt nur noch einen Angriff, diesen rotierenden Angriff, diesen Schwanzdreher, wie er ihn nennt. Nein, es sind dann nachher einige weitere Fähigkeiten dazu gekommen, die mir richtig Spaß gemacht haben. Mit dem Feuerspucken, mit dem Sonar und so weiter. Das Fliegen ist natürlich genial, Banjo-Kazooie-mäßig. Und ich fand auch, dass die Charaktere für mich einen Charme hatten. Also ich habe auch das ein oder andere Mal nicht herzlich lachen müssen, aber geschmunzelt. Besonders bei der Ente, dieser Professor-Ente in dem Kaugummi-Automaten.
Weiß ich gar nicht mehr. Gab sie damals schon? Nee, gerade sagt mir das nichts tatsächlich.
Ja, das ist direkt am Anfang noch, gibt es ja diesen großen Bösewicht und der hat so einen Wissenschaftler gehilfen, der da die ganzen Maschinen erstellt, um die Bücher zu klauen. Diese Ente ist genial, ich habe mich bepisst. Oder die Schlange, die eine Hose trägt.
Trousers. Die ist super.
Hey. Als ich die gesehen habe, habe ich nur gedacht, what the fuck, wie kommt man auf sowas? Und auch, dass Yooka-Laylee die ganze Zeit so Jokes bringen und die halt voll auf Geld aus sind. Die wollen egal was verkaufen. Für mich, mein Humor hat es voll getroffen. Ich fand es geil, mir hat es Spaß gemacht. Von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung. Was mir aber gefehlt hat, ich denke, ich hätte mir eine Sprachausgabe gewünscht. Auch wenn es mit dem alten Titel nicht so in Verbindung steht, denke ich, dass es den Charakteren noch mal einiges an mehr Spiel- oder Charaktertiefe gegeben hätte.
Bin ich nicht der Meinung. Ich finde, wenn ich mich richtig entsinne, haben die ja auch diese klassischen Banjo-Kazooie-Sounds gemacht.
Genau.
Sowas muss drin sein. Muss drin sein. Ist das Beste.
Ja?
Das ist ja voll.
Irgendwo Geschmackssache.
Ja, stimmt auch, gebe ich dir.
Aber ich finde auch die Kameraführung, das war ein großer Kritikpunkt beim ersten Teil oder beim Originaltitel, haben die gut gelöst. Und ich kann mir sogar vorstellen, wie die es gelöst haben. Es sind ja auf der Map so diese Trampelwege, die Trampelpfade. Und die Kamera ist wie auf Schienen so ein bisschen und läuft an diesen Trampelpfaden lang. Das ist aber sehr positiv. Du merkst nicht, wenn die umspringt zu einer anderen Schiene sozusagen. Und du hast nie das Gefühl, dass die Kamera jetzt irgendwie schlecht steht. Ich hatte, glaube ich, einmal die Situation gehabt, dass ich mal ein Item so im Blickwinkel hatte. Aber das war das einzige Mal. Ich glaube, da haben die ordentlich was an der Technik geschraubt.
Oh, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde es wagen und mich da nochmal reinstürzen, weil ich habe das Original nie tatsächlich komplett durchgespielt. Oh, ich gucke mir gerade Gameplay an. Doch, die Ente gab es vorher auch schon. Doch, ich erinnere mich. Ich habe es nie durchgespielt, weil es mich gegen Ende, wie gesagt, auch verloren hatte. Ich bin gespannt, was sie neu gemacht haben und ob das Feeling durchkommt. Ich hätte da Bock drauf. Absolut. Ich glaube, wenn so Weihnachtszeit, ich glaube, das ist genau das Ding, wo ich da durchstarte.
Es ist so, dass das Spiel 28,99 kostet und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn du den Originaltitel hast, du das Replay-Li günstiger kriegst.
Okay.
Das ist super. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Aber was mein Humor getroffen hat, habe ich vor kurzem gezockt, Yakuza Like a Dragon.
Geil.
Das meine ich damit. Zu Anfang dieser Folge haben wir ja gesagt, dass wir dann Spiele auf dem Schirm bekommen und das war genau so ein Titel. Enrico, du hast irgendwann mal darüber geredet und jetzt habe ich das angeschmissen, habe das gesehen, dass es im Angebot war und Yakuza hat zwei Titel, welche rundenbasiert sind und als RPG aufgezogen sind. Mhm. Das sind einmal Yakuza Like a Dragon und Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth. Diese beiden Titel sind rundenbasiert und den ersten Titel habe ich angeschmissen Und Junge, Junge, das ist ein vollwertiges RPG, hätte ich nicht gedacht. Also mit ja, Level
Humor erreichen, ist geil, ne?
Richtig super. Jobskill, also du hast tatsächlich Jobs, ne? Die du zu den Charakteren zuweisen kannst. Keine Ahnung, Domina, Faustkämpfer, Breakdancer.
Breakdancer.
Richtig gut. Jeder Charakter, den du hast, hat einen eigenen Job, einen Grundjob natürlich. Das fand ich auch super witzig. Der Hauptcharakter hat zwei Grundjobs. Dann der zweite Charakter, den du bekommst, das ist ein Obdachloser. Und das ist halt ein Mage, ein Healer, Mage. Und das fand ich so witzig. Der hat einen magischen Angriff, in dem er irgendwelche Kerne, Samen oder sowas auf die Gegner wirft und auf einmal so ein Schwarm Vögel den angreift. Richtiger Magic Dude, Alter.
Beschwörer.
Richtig witzig.
Blue Mage.
Und dann nimmt er einen Schluck Alkohol, nimmt ein Feuerzeug, pustet die Gegner an. Feuerball.
Feuerzeug. Geil. Stark.
Der Humor ist genial. Wenn man mit dem Hauptcharakter zum Beispiel den zweiten Job bekommt, also der erste Job ist irgendwie, keine Ahnung, Selbstständiger oder sowas. Und der zweite Job, den man mit ihm bekommt, ist Held. Und das fand ich so witzig, du kommst aus einer Cutscene raus, beziehungsweise gehst irgendwo vorbei mit deinen Leuten, dann ist da ein Baseballschläger mit Maschendraht drumherum und steckt im Boden fest, ne? Dann versucht der Erste, den rauszuziehen, kriegt das nicht hin. Dann versucht der Zweite, Muskelpaket, also der Stärkste von allen, den rauszuziehen, kriegt das nicht hin. Und auf einmal kommt die Hauptperson so, auf einmal kommen Effekte und alles Mögliche. dann schafft er den Baseballschläger da rauszuziehen und ab da hat er einen Job Held, ne? Ich fand das so witzig alles. Die ganze Zeit passiert irgend so ein kranker Scheiß und denkt, was zur Hölle? Nachdem du den Job Held erreichst, ist es dann so, dass er dann, weil er den Baseballschläger rausgezogen hat, dass er denkt, oh, was ist hier? Ich bin wirklich der Held dieser Geschichte, so nach dem Motto. Auf einmal fangen an, die Gegner sind ja normale Menschen, gegen die du kämpfst, Yakuza oder was auch immer, ne? Auf einmal fangen die an, sich zu verwandeln mitten im Fight, so, ne? Okay. Mit roten Augen, so dämonisch und keine Ahnung. So. Super witzig, weil er sich das einfach vorstellt. Und dann im Kampf die anderen sagen, also dann sagt er, seht ihr das? Die verwandeln sich. Wie, die verwandeln sich? Bist du besoffen oder was?
Das erinnert mich gerade übertrieben an so South Park-Humor. Ich habe ja tatsächlich keinen einzigen Yakuza-Teil gezockt, also weder die alten, die klassischen Brawler, noch jetzt diese neueren RPGs. Aber jetzt durch deine Erzählung habe ich richtig Bock bekommen. Ich weiß nur auch, dass, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil schon war, also in Like a Dragon, oder ob es bei Infinite Wealth ist, aber du kannst ja tatsächlich Menschen wie Pokémon sammeln, mit denen du dann auch in den Kampf gehen kannst oder so. War das auch schon in dem Teil?
War das, ja.
Ja? Ja. Boah, geil. Habe ich richtig Bock drauf. Finde ich super.
Ich habe gerade mal parallel geguckt. Das Spiel kostet aktuell 19,99 €, egal auf welcher Plattform. Und wenn ihr PS Plus extra habt, also nicht Premium, sondern diese mittlere Version davon, dann kriegt ihr sogar kostenlos.
Also klare Empfehlung von mir, wenn ihr ein RPG-Liebhaber wollt mit Humor à la South Park, nicht so extrem, aber geht schon in die Richtung, klar reinschmeißen, sofort.
Nice.
Ich liebe diesen Humor, also ich würde es mir auf jeden Fall auch angucken.
Stark.
Aber ist es lang? Ist es so ein vollwertiger Titel, der dann an die 60 Stunden geht, oder?
Ja, es ist definitiv ein vollwertiger Titel, ich kann mal eben gucken, wie viel ich jetzt habe, und zwar, ich habe jetzt 27,4 Stunden, ich habe nicht viel nebenbei Shit gemacht, so ein bisschen dies, bisschen das, aber da gibt es Collectibles und alles mögliche, das kommt noch dazu, und ich würde sagen, ich bin jetzt so circa von der Story her 80%, 70-80% würde ich schätzen.
Ich gucke gerade 40-45 Stunden für die Main Story, und wenn du alle Sidequests machen willst, 60-80 Stunden, je nachdem.
Ja. Vollwertiges Spiel, 100%.
Nice. Ja, geil. Ja, ich würde mal sagen, Jungs, wenn ihr sonst nichts mehr auf dem Schirm habt, ich habe Bock auf Ark Raiders.
Also willst du es
verlassen? Keine Raid drinne.
Naja, jede Minute, die ich nicht im Raid verbringe, ist eine Minute, wo ich kein Wealth aufbauen kann.
Stimmt. Dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten und wir wollen auch euch Zuschauer nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt bei unserem ganz entspannten Talk, was uns so bewegt, was wir gezockt haben. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, gebt uns gerne 5 Sterne auf diversen Plattformen. Wir sind ja mittlerweile überall vertreten. Ja.
Überall.
Joint gerne unserem Discord, da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was ihr von uns hören möchtet. Wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne auf Steady abonnieren für einen kleinen Obolusken, den Peiniger. Helft ihr uns dann, die Jungs tanzen hier gerade on cam, also deswegen werde ich ein bisschen abgelenkt.
Nee, ich muss pinkeln.
Achso. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ihr könnt uns mit einem kleinen Obolusken, den Peiniger, helfen, die ganzen Geschichten hier zu finanzieren, ne? Fixkosten, dies, das. Wir wollen zur Gamescom auch nächstes Jahr wieder und die Game Awards stehen an. Da könnt ihr uns auch mit uns voten im Discord und wo auch immer. Folgt uns einfach. Arthur tanzt hier immer noch weiter. Ich will nicht, dass seine Blase platzt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.